This podcast is brought to you by LMU Munich.
So, hallo zusammen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir wurden ja schon kurz vorgestellt, vielen Dank dafür. Wir stellen unser Projekt Dynastie im Raum, die Grabstätten der Habsburger vor. Und dieses Projekt entstand aus einem Seminar heraus. Also das wird quasi ein Erfahrungsbericht, wie Digital Humanities in der Lehre funktionieren und man dadurch eben Projekte generieren kann. Kurz zum Ablauf, den ersten Teil darf ich übernehmen, also Digital Humanities in der Lehre. Es folgt dann die technische Seite des Projekts von Herrn Julian Schulz und anschließend eben der inhaltliche Mehrwert der kartografischen Visualisierung durch Professor Hengerer. Ja, Digital Humanities in der Lehre. Wir haben ja jetzt heute schon oft gehört, wenn wir über Digital Humanities sprechen, wird ganz stark die technische Seite immer in den Fokus gerückt. Und das ist auch legitim und es ist auch gut, dass die Digital Humanities in die Lehre immer weiter hineindringen und auch die technische Komponente langsam zum Ausbildungsstandard in den Geisteswissenschaften wird oder hoffentlich eben noch weiter vordringen wird. Wenn man sich hier die Grafik anschaut, die habe nicht ich gemacht, die Auswertung, sondern hier Herr Schulz mit einem Kollegen zusammen. Also wenn Sie nachher dazu Fragen haben, hier wurde die Hasotskult-Stellendatenbank ausgewertet. Also Hasotskult kennt man ja, das ist quasi das Portal für die Geisteswissenschaftler. Und hier wurden die Stellen ausgewertet und geschaut, wie verhält sich eigentlich die Stellenausschreibung mit technischen Komponenten, die der Historiker eigentlich beherrschen soll. Und in den letzten Jahren ist es stark angestiegen, sodass jede fünfte Stellenausschreibung eigentlich Historiker fordert, die auch technisches Know-how mitbringen. Von dem her, wenn man bei den Digital Humanities immer stark auf den technischen Aspekt sich fokussiert, also hat seine Berechtigung. Aber wenn man die Digital Humanities in die Lehre bringt, darf man außer dem technischen Aspekt nicht einen anderen Aspekt vernachlässigen. Und zu dem möchte ich jetzt sprechen. Die Digital Humanities wandeln auch ganz stark die Lehre. Man kann, wenn man Projekte macht im Seminar, also mit einer gewissen Anzahl von Studenten, kann man natürlich auch sagen, jeder Student soll einfach irgendwas programmieren oder vor sich, also alleine für sich machen, wie wir das jetzt auch immer gewohnt sind, so in der Lehre. Oder zumindest, also es gibt wenig Teamarbeit. Aber wenn man jetzt Projekte hat, besonders in den Geisteswissenschaften, die eine größere Datenmenge beinhalten, die einen größeren Quellenkorpus haben, dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, an dem Teamarbeit erforderlich ist. Und das haben eben auch wir durchgeführt, also nicht nur in diesem Projekt, sondern auch schon davor. Und da kommen eben ganz interessante neue Gedanken auf. Jetzt will ich nur kurz vorstellen, wie das Projekt allgemein ablief und dann, welche Ergebnisse wir daraus gefolgert haben. Ja, das Projekt, also das Seminar, das lief letztes Wintersemester von Oktober 2016 bis Februar 2017. Da haben wir beschlossen, also wir waren 8 Seminarteilnehmer, also inklusive Professor Hengerer und Herrn Schulz, also zusammen waren wir 8 Personen, eine relativ kleine Gruppe. Und wir haben da die Lehrveranstaltung durchgeführt und da entstand dann auch die Projektidee, dass man eben eine Datenbank generiert, die die Grabstätten der Habsburger zeigt. Die Datengrundlage war ein Grabstättenverzeichnis, das schon in der Forschung vorlag. Das sind so 30 Seiten, die dann auf jeden Studenten aufgeteilt wurden und die dann eben in eine Datenbank übertragen werden konnte. Wir haben dann von März 2017 bis Mai 2017 die Datenaufnahme abgeschlossen. Also es war dann schon in der Zeit von den Semesterferien. Da wird dann auch wieder ersichtlich, manche Projekte, die lassen sich einfach nicht in einem Semester abwickeln, weil die Zeit zu knapp ist. Wir konnten es aber noch abschließen, die Datenaufnahme, in einer Blockveranstaltung in den Semesterferien. Und seit Juni 2017, da hat sich dann die Projektgruppe verkleinert, weil ja das neue Semester jetzt schon begonnen hat, waren wir jetzt noch mit der Datenbereinigung beschäftigt und mit der Visualisierung. Ja, wenn wir jetzt uns anschauen, die Ergebnisse, die wir aus dieser Projektarbeit ziehen, man hat eigentlich einen ganzen Aufgabenkatalog, an dem wir als Geisteswissenschaftler eigentlich nochmal stärker daran arbeiten können. Der erste Punkt, der ist eigentlich, also das ist jetzt alles schon bekannt, was ich sage, aber man reflektiert das eigentlich nur sehr wenig. Und mit Teamarbeit hat man sich ja auch sehr wenig beschäftigt, aber es wird immer relevanter, weil wir alle mindestens zu zweit zusammenarbeiten. Aber je größer es wird, desto stärker muss man sich eben mit den Fragen der Teamarbeit beschäftigen. Und der wichtigste Punkt dabei ist die Kommunikation. Die Kommunikation muss, wenn man in Teams arbeitet, offen und direkt und persönlich erfolgen. Also man hat ja in den letzten Jahren eine Tendenz dahin zu entwickelt, dass man oft nur E-Mails schreibt. Also das kennt man auch im Uni-Alltag, jeder schreibt immer nur eine E-Mail, man klopft nicht mehr persönlich an die Tür und fragt etwas nach. Wenn man aber in Teamarbeit macht, dann kommt die E-Mail-Kommunikation oder die nicht persönliche Kommunikation ganz schnell an die Grenzen. Von dem her ist die direkte Kommunikation ganz wichtig und auch das Vertrauen, das dadurch dann aufgebaut wird. Bei unserem Seminar selber war quasi das allerwichtigste Event die Exkursion, die gemeinsame Exkursion nach Kopenhagen. Habe ich noch ein Bild mitgebracht. Die Exkursion, die war so wichtig, damit sich das Team kennenlernt. Und was mir jetzt erst in den letzten Tagen wieder eingefallen ist, da hat ein Teammitglied zu mir gesagt, dass es unglaublich bereichernd war für ihn, die Exkursion, weil man sich endlich wieder als Menschen kennenlernt. Und das ist ja, wenn man eben immer in so einer digitalisierten oder in der heutigen Zeit eben arbeitet, kommt es dann oft zu kurz. Ja, und die anderen Punkte, die wurden auch schon eingangs angesprochen bei dem heutigen Input für diese Tagung, für den Workshop. Das ist der interdisziplinäre Austausch, der noch intensiviert werden muss. Also sowohl der interdisziplinäre Austausch innerhalb der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, der von den Studenten auch stark gefordert oder wird, zum Beispiel, dass sie eben Geschichtswissenschaften stärker mit den Religionswissenschaften vernetzen oder mit den Sprachwissenschaftlern. Aber andererseits braucht man natürlich auch den Austausch zwischen IT und den Geisteswissenschaften, wenn man eben solche Projekte in den Digital Humanities durchführt. Und was auch ganz wichtig ist und momentan noch so ein bisschen im Untergrund schwelt, aber jeder hat irgendwie damit zu tun, der mit Projekten betraut ist, die mehr als 3 Personen beinhalten, dass man unbedingt eine Professionalisierung braucht im Bereich von Zeitmanagement und Projektmanagement. Und da wäre eben der interdisziplinäre Austausch mit den Wirtschaftswissenschaften von großem Vorteil. Und ich glaube, das wäre eine Bereicherung für uns alle, genauso eben im Bereich Psychologie und Soziologie, wie funktioniert eigentlich Teamarbeit. Ja, ich glaube, da kann man ganz viel voneinander noch lernen. Und zur Stabilisierung dessen wäre es gut, wenn das alles in der Lehre verankert wird. Ist wahrscheinlich eher vielleicht mittel- oder langfristig möglich, aber es wäre eine Bereicherung für die Dozenten und für die Studierenden, wenn es ein fest integriertes Angebot gäbe, das auch angerechnet wird, dass man eben, weiß ich nicht, es gibt ja schon so Rhetorikkurse oder Zeitmanagementkurse, aber die sind alle freiwillig und meistens auch nicht gut kommuniziert, sodass man eigentlich erst so im 6. Semester weiß, es gibt sowas überhaupt. Also dass das stärker einfach auch in den Vordergrund rückt. Ich glaube, das ist in amerikanischen Universitäten schon viel stärker verankert, solche Angebote. Ja, also Kommunikation, es ist die Digital Humanities, die werfen uns also nicht in eine digitalisierte Umgebung hinein. Und und auch wenn wir in einer virtuellen Umgebung arbeiten, sondern sie bringen uns zugleich zu unseren grundlegendsten Fähigkeiten zurück. Also die Digital Humanities, besonders in der Lehre und besonders bei großen Projekten, funktionieren nicht ohne Kommunikation und ohne die ganz persönliche Interaktion miteinander. Soweit von meiner Seite und jetzt kommt die technischen Details zum Projekt.
Ja, vielen Dank. Im Folgenden möchte ich die technische Seite unseres Projekts vorstellen. Und da möchte ich mich gar nicht in Details verlieren, sondern im Blick auf die Leitfragen des Workshops drei Thesen formulieren. die aus meiner Sicht grundlegende Aspekte aus unserem Projekt aggregieren und gleichzeitig auch auf digitale Projekte im Allgemeinen zu treffen. Ja, die erste These: Datenstrukturierung als Chance für die geisteswissenschaftliche Forschung. Ziel des Seminars, aus dem das Projekt entstammt, wie wir gerade gehört haben, war es, Grundlagen der formalisierten Arbeit mit Forschungsdaten zu vermitteln. Sprich, eine Einführung in die Arbeit mit relationalen Datenbanken und die Strukturierung und Abfrage großer Datenbestände. Der Vorteil, der sich für die geisteswissenschaftliche Forschung dadurch ergibt, liegt auf der Hand. Das Arbeiten mit Daten in Strukturen führt dadurch, dass man sich eben sehr gründlich mit dem Datenbestand auseinandersetzt. Unsauberes Arbeiten wird dabei besser erkannt, als wenn man das eben nicht in diesen Strukturen erledigen würde. Und das haben wir in den letzten Wochen auch bei der Datenbereinigung durchaus leidvoll erkennen müssen. Dann werden natürlich auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse transparenter und konkreter, da es eben in einem Datenbankprojekt immer darum geht, dass man Unsicherheiten auch modelliert, sprich das bisher Bekannte aus den Geisteswissenschaften circa, vielleicht, etwa, tritt hier eben oder beiseite und es folgt eben unsicher Ja oder Nein, 0 oder 1. Also wir denken jetzt eben hier in klaren Kategorien. Das hat natürlich auch gewisse Grenzen in sich, das ist ganz klar. Ein gewisser Verlust an Granularität historischer Informationen ist dabei natürlich auch immer inbegriffen. Hier muss sich der Historiker dann eben überlegen, wie weit möchte ich den historischen Einzelfall weiter bewerten und wie weit kann ich eben die Informationen normalisieren. Als Beispiel möchte ich hier einen Blick in unsere Datenbank gewähren, und zwar hier die Namensansetzung der Habsburger. Das ist ein gutes Beispiel, dass einerseits eben die strukturierte Erfassung hier sehr leicht sich verarbeiten lässt, aber andererseits natürlich auch gewisse Informationen verloren gehen. Denken wir jetzt hier an die 5., 6., 7., 8. Vornamen der Personen, die haben wir in der Datenbank jetzt nicht mehr erfasst. Kommen wir zur zweiten These. Digitale Projekte führen zu einem offeneren und kollegialeren Umgang mit Forschungsergebnissen und Forschungsinfrastrukturen. Dass in digitalen Projekten der Teamaspekt eine große Rolle spielt, das haben wir eingangs schon gehört. Aber auch über das Projektteam hinaus führen digitale Projekte zu einem offeneren und kollegialeren Umgang mit Forschungsergebnissen und Infrastrukturen. Stichwort Work in Progress. Da ist unser Projekt ein sehr gutes Beispiel dafür, weil wir unsere Daten, unsere Informationen bereits zu einem frühen Zeitpunkt jetzt auch der Öffentlichkeit präsentieren auf unserer Homepage. Ja, wir folgen hier dem Prinzip Publish First, Filter Later. Das heißt, die Datenbereinigung erfolgt jetzt sukzessive. Es wird natürlich auch dementsprechend gekennzeichnet. Das ist natürlich ganz wichtig. Dann ein zweites Stichwort in dem Zusammenhang ist Open Data Policy. Während man früher eher den Eindruck haben konnte, dass jemand, der eine Publikation vorlegt, seine Forschungsdaten lieber für sich behält, nicht an die Öffentlichkeit herausgibt, ist in digitalen Projekten und auch bei uns das Gegenteil der Fall. Also wir sind da ganz klar der Meinung, wir bieten unsere Daten der Öffentlichkeit auch als CSV-Download bereit und stellen das dann eben auch für Berechnungen jeglicher Art zur Verfügung. Im Gegenzug haben wir natürlich auch in unserem Projekt Daten aus anderen Projekten nachnutzen dürfen. Also auch da sieht man eben, dass andere Projekte auch als Datenlieferanten fungieren. Aber auch im Blick auf die verwendete Infrastruktur der Karte konnte auf bestehende Strukturen aufgebaut werden. Und darauf komme ich in meinem dritten und letzten Punkt zu sprechen. Die dritte These meinerseits ist digitale Projekte und das Problem der unbegrenzten Möglichkeiten. Als wir damals im Kurs angefangen hatten, die Daten zu erfassen, bestand noch nicht unbedingt die Absicht, dass wir daraus auch eine Online-Publikation erstellen werden, wenngleich man natürlich auch insgeheim immer darauf gehofft hat, dass es mal so weit kommen könnte. Daher hatten wir uns im Kursrahmen am Ende noch mit einer einfachen Form der Visualisierung begnügt. Also wir haben das mit der Google Maps API, die ist ja wahrscheinlich gut bekannt, vorgenommen. Da hat man mit relativ wenig Programmieraufwand schon ein ganz nettes Ergebnis. Da das Projektteam aber, wie wir gehört haben, sehr motiviert war und auch in den Semesterferien weiter die Datenaufnahme vorangetrieben hat, wuchs natürlich auch der Anspruch an die Darstellung und auch an die Funktionalitäten der Karte. Recht bald war dann ein Punkt erreicht, dass wir mit der Darstellung in Google Maps ja, diese Komplexität nicht mehr einfassen konnten. Hier das Beispiel zeigt Wien. Das Problem, also in Anführungszeichen, ist eben, dass viele Habsburger in Wien natürlich begraben sind. Und dann ergibt das eben auch so ein Bild. Ich möchte hier gar nicht in Abrede stellen, dass man auch mit Google Maps hier wesentlich bessere Ergebnisse erzielen kann. Allerdings hätten wir hier von null aufbauen müssen. Also wir hätten hier sehr, sehr viel eigenständig programmieren müssen. Und man darf eben in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass das Projekt eben im Endeffekt in den Abendstunden erfolgt. Also das ist einfach eine Nebenbeschäftigung. Deswegen haben wir uns aus zeitökonomischen Gründen dafür entschieden, eine andere Lösung zu verwenden, nämlich die Nachnutzung einer bestehenden Infrastruktur basierend auf Leaflet.js. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, die zur Erstellung dynamischer Karten sich sehr anbietet. Und ja, hier, um auf den Stichpunkt kollegialer Umgang mit Infrastruktur nochmal zurückzukommen, da haben wir eben seitens der IT-Gruppe Geisteswissenschaften durch Tobias Engelmeier angeboten bekommen, dass wir aus seinem Projekt, dem RMAP-Projekt für Ancient Records of Middle Eastern Polities, also eine ganz andere Region, ein ganz anderer zeitlicher Rahmen, aber dass wir eben diese Infrastruktur auch in unserem Projekt in Teilen nachnutzen dürfen. Und das ist natürlich für uns ein großer Vorteil, weil wir jetzt hier das Rad nicht wieder neu erfinden müssen, sondern auf etwas aufbauen können. Programmieren müssen wir trotzdem noch genug, wir müssen natürlich alles anpassen, wir können jetzt neue Features entwickeln, aber wie gesagt, eben nicht bei Null beginnen. Ja, jetzt nochmal auf Wien zurückzukommen, so sieht das jetzt aus. Wir haben hier das mit Clustern zusammengefügt, die auch Nummern tragen und um diese Spider-Darstellung sozusagen zu umgehen, gibt es jetzt hier eben auch ein Listenmenü, durch das man sich dann auch navigieren kann, auch darin nochmal suchen kann, etc. Durch die Umstellung auf Leaflet entstehen in der Folge natürlich jetzt wiederum neue Möglichkeiten der Visualisierung und damit sehen wir uns jetzt gewissermaßen vor dem Problem der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Merkmal digitaler Projekte im Allgemeinen. Sprich, jetzt, wo wir darauf aufbauen können, wo ziehen wir jetzt die Grenzen? Wie geht man damit um, dass es nicht zu einem never-ending Project wird? Die Frage ist also, wie bringt man ein digitales Projekt zum Abschluss? Und vor allem in unserem Fall eben, weil wir ein Projekt haben, das sozusagen nicht an eine Laufzeit gebunden ist. Ne? Also es wird ja auch nicht finanziert jetzt in einem Projekt, wo man sagt, bis dahin muss es fertig sein. Kann ein digitales Projekt überhaupt abgeschlossen werden? Das ist eine Frage, die man meines Erachtens auch mehr in die Diskussion allgemein stellen sollte. Ja, in unserem Fall können wir heute unsere erste Version der Karte zu den Grabstätten der Habsburger Monarchie präsentieren. Und diese weist bereits einige Vorteile auf, neben dem Zugewinn an Interaktivität für den Benutzer, erweiterten Zugängen zum Material inklusive Anreicherung der Daten mit Metainformationen und Normdaten. Über die räumliche Dimension hinweg können neue wissenschaftliche Fragestellungen erwachsen und vielleicht auch beantwortet werden. Und das ist, glaube ich, das gute Stichwort, um jetzt an Herrn Hengerer zu übergeben.
Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir das hier heute vortragen dürfen. Also Sie haben ja schon gemerkt, es wurde ja schon gesagt, es ist ein Projekt, das eigentlich aus der Lehre kommt und dann irgendwann so in der Mitte des Semesters hatten wir das Gefühl, die Motivation könnte passen für diese Datenerhebung und dann für die Weiterbearbeitung. Und dann ging die Semesterzeit zu Ende, dann kamen die Hausarbeiten und so weiter und dann kamen sozusagen einige Schwierigkeiten, weshalb wir dann eben auch hier das Projektmanagement und Zeitmanagement so stark gemacht haben, die natürlich sind und ich glaube, nochmal deutlich darauf verweisen, dass IT-Projekte im Team einfach sozusagen ein fundamentales Umdenken verlangen und das, je früher das einsetzt, desto besser und deshalb glaube ich, ist auch diese Forderung nach früher Einbindung in die Lehre sehr wichtig. Und zwar, warum bin ich dieser Auffassung? Also wir sollten ja über Karten sprechen und diese haben ja sozusagen Funktionen und deshalb möchte ich vorschlagen zu unterscheiden zwischen Phasen von Projekten, Funktionen, also von Karten und die entscheidenden Medien. Also was wir normalerweise machen, wenn wir Karten zeichnen, man zeichnet so beim Forschen mal auf, da ist was, sozusagen so ein heuristisches, so ein Instrument der Heuristik. Das ist, glaube ich, ganz klar. Es gibt sehr viele heuristische Karten und die Schwierigkeit mit heuristischen Karten sehen wir dann gleich bei der Frage der unbegrenzten Möglichkeiten. Sobald man Karten online hat, möchte man, dass sie unbegrenzt heuristisch operabel sind. Das ist sozusagen eine Schwierigkeit, die dann als Schwierigkeit regressiv wird oder restriktiv, wenn sie über Dritte läuft, also über weitere Personen. Also vulgo sozusagen, wenn man den eigenen Bereich der Kompetenzen verlässt und einen Kollegen fragen muss, kannst du mal schnell die Karte so programmieren, dass ich das sehen kann? Also das heißt sozusagen, diese klassische Forschungssituation, nämlich dass man zunächst mal forscht, dann publiziert und dass man dann auf Rezeption hofft und dass man das Datenmaterial, was man in der Forschung verwendet, also mit dem man heuristisch arbeitet, dass man dann als Datenmaterial präsentiert und dann in einem anderen Schritt visualisiert, ist ja auch nochmal ein erheblicher Unterschied. Läuft eben im klassischen System Buch sozusagen mit nur einer Sonderstelle Kartograf wunderbar durch. Darauf sind wir sozialisiert und jeder, der in der Geisteswissenschaft und in den Geisteswissenschaften jedenfalls, soweit ich sie kenne, gearbeitet hat, arbeitet mehr oder weniger so. Sobald man aber ins Web geht, Online-Datenbanken macht mit Web-Schnittstellen und dann auch noch im Team arbeitet und zusammen mit anderen, hat man also eine Serie von, ich habe das hier Entkopplungen genannt, wo sozusagen alle diese wunderbar aufeinander und über Jahrhunderte entstandene sozusagen Prozesskopplung auseinandergeht. Nämlich wir sozusagen entserialisieren die Prozesse. Das heißt, die Heuristik läuft weiter, auch wenn die eigentliche Forschung schon fertig ist. Die Datenpräsentation ist je nach Rezipient immer eine andere, also die Datenbankfragen sind andere und so weiter. Also wir haben die Phasen-Funktionen-Entkopplung, wir haben eine Interdependenzsteigerung innerhalb der Teams und wir haben eine Entdifferenzierung von Nutzern und Forschern. Und das habe ich hier sozusagen als Aporie bezeichnet. Was dann passiert und uns teilweise auch passiert, ist, dass man dann die ITler und die Statistiker im Projekt als das Projekt als eierlegende Wollmilchsau konzipiert und die IT als 724-Dienstleister. Dass das nicht funktionieren kann, sozusagen, könnte einem vorher klar sein, aber wie wir Wissenschaftler ja nun mal so sind, sind 24 Stunden sind nichts und die Erwartung, dass das alle anderen auch immer so sehen, ist irgendwie schon eingebaut. Gebrannt. Deshalb würde ich sagen, also bevor ich jetzt ganz schnell noch durchrase, so viele Minuten, super, schaffe ich, kein Problem. Würde ich vorschlagen, also als Forderungen an uns selbst, auch an mich selbst, also zunächst mal brauchen wir eine technische Alphabetisierung der Forschung, um die Abhängigkeit von den IT-Lern etwas zu reduzieren. Und zwar zu beiderseitigem Vorteil, weil man nämlich ich zum Beispiel, ich kann mit SQL kann ich keine explorativen Rechnungen vornehmen. Gerade eben kam ja diese Excel-Tabelle, damit kann ich wunderbar rechnen. Da rechne ich an einem Tag alle möglichen Koeffizienten aus und so nach 2-3 Tagen rumrechnen, weiß ich, was funktioniert. In SQL kann ich das nicht, R kann ich das auch nicht. Ist schlichtweg Ausbildungsmangel und ich glaube, also man selbst muss nachlernen, also ich auch, und wir sollten unseren Studenten und Studentinnen die Möglichkeit früher geben, diese Kompetenzen im Datenbankverarbeitungssystem und Analysetechniken früher zu lernen, um schlichtweg auch um die Zusammenarbeit mit den anderen dann für die anderen angenehmer zu gestalten. Also das sind bei mir aber noch genug Probleme. Der zweite Punkt ist, glaube ich, das wurde auch in diesen Projekten sehr klar, das möchte ich nochmal unterstreichen, standardmäßig arbeitet man im Archiv, macht seine Exzerpte, hofft, dass die niemals jemand sieht und freut sich, wenn das Stadtarchiv Köln untergeht. Ich kenne solchen Fall. Hurra, es ist weg. Niemand kann mehr nachrechnen, ob ich richtig gezählt habe. Das habe ich wirklich erlebt. Also die Freude über den Untergang des Stadtarchivs Köln. Und das ändert sich natürlich fundamental. Und man braucht es auch. Es fiel hier das Stichwort Datenbereinigung. Also unsere Erfahrung ist bis jetzt auch aus anderen Projekten so, ein Jahr Datenaufnahme, ein Jahr Datenbereinigung. Gerade, und hier ist es ähnlich, halbes Jahr Datenaufnahme und so wie es jetzt ist, werden wir ungefähr genauso viel Zeit brauchen, bis die wirklich sauber sind. Bis man sagen kann, jetzt ist der Fehler gerade da, wo man damit wirklich arbeiten kann und dafür braucht man, das würde ich auch unterstreichen, einfach Offenheit raus damit und Fehler bitte per E-Mail mitteilen. Und auch richtig ist, man braucht einfach ein klares, gerade in der Lehre, Projektmanagement, ich bin ja verantwortlich dafür an der Stelle, dass es kein Projektmanagement gab, weil ich sozusagen auch davon ausgehe, ausging, dass die intrinsische Motivation an studentischen Publikationen sozusagen früh mitzuwirken höher ist, als sie das Zeitbudget und die Arbeitsbelastung und die Prüfungsleistung und so weiter zulassen. Und außerdem hatten wir, also ich an der Stelle, die Furcht, sozusagen so Dateneingabe als Prüfungsleistung überhaupt machen zu können. Kann man das in Geisteswissenschaften machen? Wie bewertet man sowas? Also lauter Fragen, an die wir uns eigentlich nicht ran, also ich mich nicht rangetraut habe und habe gesagt, naja, dann machen wir das und den Rest tilge ich dann schon und vielleicht helfen die mit und wenn ja, super. Und das kann natürlich nicht dauerhaft so bleiben, dann kann ich nach jedem Semester ein Jahr Nacharbeitungszeit haben. Also das glaube ich aber, das sind so fundamentale Dinge, die in diesem Projekt besonders deutlich wurden. Aber die immerhin auch, glaube ich, ein paar konstruktive sozusagen Perspektiven bieten. Jetzt ganz kurz, Sie sehen, ich bin auf die Google Maps. Die Google Maps hat einen Vorteil, man weiß genau, wo was ist und ist sozusagen nicht aggregiert über Regionen, was auch Vorteile hat, aber gleich. Also man sieht zum Beispiel, und jetzt kommen wir zu den Forschungsfragen, wobei man im Kopf haben muss, wir sind ja nicht von Forschungsfragen ausgegangen, sondern von der Vermittlung von Techniken. Die Forschungsfragen hatte ich so im Hinterkopf. Eine der Forschungsfragen ist unser Gender Gap in der europäischen Fürstenbestattung. Hier im Beispiel der Harzburger. Also ich würde das gerne ja noch zu einer allgemeinen Fürstendatenbank ausbauen. Und man sieht eben hier sehr schön, Männer sind stärker kohäsiv, Männer sozusagen sind kohäsiver bestattet. Also sozusagen sind stärker, es liegt natürlich an der Frage von Allianzen, wo man Frauen, also in dieser sozusagen in der Heiratsstruktur der patrilinearen agnatischen Familie, leichter rausverheiratet als Männer. Sozusagen Männer clustern stärker als Frauen. Das liegt aber nicht nur an den Allianzen, das liegt auch an der Freiheit, relativen Freiheit von Witwen und an der relativen Freiheit von Ledigen. Es liegt auch an historischen Krisen, so wie der Zusammenbruch der Sowjetunion, den wir gerade eben hatten. Also zum Beispiel die Krise Josef II. Sorgt dafür, dass nachher seine ganzen Geschwister alle ausschwärmen und Wien verlassen, grabbestattungstechnisch. Oder jedenfalls die Kirche, damit sie sozusagen künftigen Grabdeckmalsperrungen nicht zum Opfer fallen in ihrem Erinnerung. Also da kann man auch an diesen Daten schon einiges sehen und wenn man jetzt topologisch rechnen könnte und Vektormatte könnte, dann auch vielleicht mal auf Zahlen runterbrechen könnte. Was ganz schön ist, sozusagen, ist die Visualisierungsleistung, hier sozusagen ganz kurz, dass man sagt, also wo sitzen eigentlich Dynastien und was sind eigentlich die Strategien? Und also für die Habsburger, die ich ganz gut kannte, habe ich doch was Neues gelernt hier. Also wenn man sich das 17., 18. anguckt, dann sieht man ja genauso, neben den Zeitgenossen das auch war, eine Linie Wien, Madrid, obendrein noch sozusagen das heutige Belgien, schrecklich, dagegen muss man Krieg führen, läuft ja auch hervorragend, spanischer Erbfolgekrieg und so weiter. Und dann kommt dieses zurückgedrängte Jahrhundert, das so dieses anitalianisierte Jahrhundert ist, also das sehen Sie hier oben rechts. Man sieht aber sofort, es wird sofort sozusagen nach diesem sozusagen Drive-Back der Habsburger sofort die neuen Fühler ausgestreckt, bevor dann sozusagen die österreichischen Niederlande und Italien-Dimension dann wieder verstärkt wird. Was man auch sehr schön hier in dieser Datenbank sieht, ist, wo gehen eigentlich Nebenlinien hin, die noch keine Erbansprüche haben. Und da sieht man ein Phänomen, das fast bürgerlich ist, nämlich breite Streuung, keine Kohäsion, minimale Kohäsion, was auch nach 1918 passiert und schon im 19. Jahrhundert. Ja. Und sozusagen, um noch ganz kurz zu den Strategien zu sehen, man sieht, dass diese Strategien, auch der Habsburger, die wir so stark mit Österreich verbinden, sozusagen an dieser Grafik sehr schön Chancenwahrnehmungsstrategien sind, und zwar ziemlich egal wo. Also die Einschreibung ins Reich sieht man hier, also der Speyerer Dom, aber man versucht es eben auch irgendwo im sächsischen Bereich, man versucht es auch in Neapel, man geht auch in den Jahrhunderten, die man für relativ konsolidiert hinhält, eigentlich überall hin, wo sie Chancen bieten und markiert frische Territorialgewinne durch Bestattung. Und das geht auf eine, und deshalb finde ich diese Option für Berechnung so schön, weil es doch eine Kontroverse dazu gibt, nämlich wann man überhaupt Grabdenkmäler macht. Und zwar gibt es sind die Urheber, aber von Michel Serre ein hübsches Büchlein über Le Mal Propre, also das eigentliche Übel, die These, dass man eigentlich Eigentum dadurch erwirbt, dass man Dinge markiert und möglichst beschmutzt und typischerweise eben mit Blut, Sperma, Kot, Leichen, Lärm, Eigentümermarken, also letztlich für andere Menschen unattraktiv macht, mit den Medien, die es eben gibt, unter anderem auch Mülldeponien und Atomkraftwerke und solche Dinge. Also das ist Serre, aber es finden sich eben für königliche Bestattungen ähnliche Strukturen, nämlich also insbesondere für Savoyen ist das sehr schön gezeigt worden. Jedes Kleinterritorium, das Haus Savoyen das ist die letzte Folie, gewinnt, wird markiert durch eine Grablege. Das ist eine ganz feste Struktur. Aber in Frankreich ist gleichzeitig die Frage, na, da gibt es die Bourbonen plötzlich gar nichts mehr. Und dann ist in der Forschung die Frage, ja, warum eigentlich nicht? Und die gegenläufige These ist, die sagen, also es gibt eben diese Position, die sozusagen ganz seltsam argumentiert, aber es ist vielleicht auch nicht ganz falsch. Und es gibt alle, die sagen, die brauchen keine Grabdenkmäler mehr, die haben ja öffentliche Denkmäler im Raum. Wo man dann so die funktionale Äquivalenz von Grabdenkmal und Denkmal im öffentlichen Raum mal gegeneinander rechnen müsste. Und das kann man hiermit klären, mit solchen Datensätzen. Man muss einfach die Denkmäler dazu nehmen. Und hier das letzte Beispiel, weil wir ja sozusagen auch kunsthistorische Interessen hatten, das ist das allerletzte. Was man eben sehr schön sehen kann, ist, man sieht, wenn man dann sozusagen kunsthistorische Sonderaspekte nimmt, wie zum Beispiel der Doppelsarkophag. Es gibt insgesamt eben, wenn ich mich nicht versehen habe, eigentlich nur 4 Stück. Und dann gibt es eine Regel, also wenn eine Frau ein Großterritorium reinbringt, dann wird sie in den Doppelsarkophag reingenommen. Das sind 3 von 4 Fällen. Und nur ein Fall, und da sieht man die Besonderheit Innerösterreichs und Bayerns, weil wir ja hier in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sind, es gibt einen Fall, und dann gibt es gleich 2 Doppelsarkophage, die natürlich auch, weil Ehepaar beide nicht ganz gefüllt sein können, einer ist sogar ein Ganzpenotaf, wo die bayerische Prinzessin, also Anna von Bayern, unbedingt versucht, sozusagen in einem Doppelsarkophag mit ihrem Mann zu kommen, was der aber irgendwie zu verhindern weiß. Aber es gibt 2 Doppelsarkophage, die so extrem Ausnahmen in der europäischen Adelsrepräsentation sind. Vielen Dank. Also um noch inhaltlich was anzudeuten. Okay, das war's von unserer Seite.
So. Vielen Dank, Herr Frank.